wohl noch danken. Herr Jesus, wenn wir hier sind und dein Wort hören, und das ist ja an dieser Stätte in ganz besonderer Weise der Fall, dann wollen wir dir auch wirklich unser Halleluja singen und wollen wirklich dankbar sein, Herr Jesus, dass du uns gewürdigt hast, dein Wort tiefer zu erkennen, als manche es können, die es gerne würden. Wollen dir danken, Herr Jesus, auch für diesen Tag, wollen dir danken, Herr, dass du auch an diesem Tag ganz gewiss zu uns reden wirst, wenn wir dich hören wollen. Und wenn wir dir nicht im Wege sind mit eigenen Vorstellungen und eigenen Gedanken. Wir wollen es dir heute Morgen auch sagen, Herr, dass du immer wieder dir die Freiheit nehmen möchtest, Herr, und unsere Verkrustungen im Denken zu durchbrechen und uns das ins Herz hineingibst, was tatsächlich von dir her gesehen wichtig ist. Lass uns das anhand deines Wortes erkennen und gib uns, Herr Jesus, hier eine ganz große Frische, dass dieses geschehen kann. Bewahre uns vor allem eingerillt sein im Denken und vor allem Eigenwillen. Und so legen wir dir jetzt auch diese Stunde hin und vertrauen darauf, Herr, dass du das tust. Amen. Amen.
Liebe Geschwister und Freunde, es soll uns also heute das Buch Jona beschäftigen. Darüber könnte man natürlich länger sprechen als eine Stunde. Ich will versuchen, einiges Wesentliche zusammenzufassen. Vorab sei gesagt, wir sind hier also nicht zusammengekommen für eine schöne Märchenstunde. Als der Paulus-Verlag noch in Stuttgart war, bis 1972, jetzt ist er ja in Heilbronn, wegen Generationswechsel kam er nach Heilbronn, als der Paulus-Verlag noch in Stuttgart war und ich ging mal so im Sortiment herum und habe da mal einige Bücher angeschaut, da fand ich auch das Buch eines Theologen, wahrscheinlich war er sogar Professor, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und der schrieb also Folgendes. Die Bibel hat verschiedene Stilarten und Stilmittel. Ja, das stimmt ja auch zunächst. Geschichtliche Berichte, Briefe und so weiter. Ja, und dann schrieb der Mann, die Bibel hat verschiedene Stilmittel und eines dieser Stilmittel ist eben das Märchen. Und da haben wir einen typischen Fall bei Jona. Und die gelehrten Herren versäumen dann ja auch nicht hinzuzufügen, aus einem Märchen kann man viel lernen. Schneewittchen oder Hänsel und Gretel, das hat eine tiefe Bedeutung. Wollen wir bitteschön die biblischen Propheten da auch einordnen? Und dann können ja die Buchhändler eine Märchenecke machen und neben Grimms Märchen kommt die Bibel. Ich denke, das wäre nicht der richtige Weg. Und so fassen wir auch Jona nicht auf, vor allem deswegen nicht. Wir würden uns in Widerspruch setzen zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ja, denken manche, was war der von Beruf? Zimmermannssohn und Zimmermann, aha. Hätte er an einer unserer Universitäten historisch-kritische Theologie studiert, dann hätte er ja gewusst, was mit dem Jona los ist. Und so hat er das für bare Münze genommen. Sie verstehen, wenn ich sage, wenn man schlauer sein will als der Herr Jesus, da mache ich nicht mit. Wenn man kluger sein will als der Herr Jesus, da kann ich nicht mitmachen. Dass es sich um eine historische Persönlichkeit handelt, geht ja wohl auch aus 2. Könige 14, 25 hervor. Was steht denn da? 2. Könige 14, 25. Er stellte das Gebiet Israels wieder her vom Zugang nach Hamat bis an das Meer der Ebene, nach dem Wort Jahwes, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn des Amittai, des Propheten, der von Gath-Hepher war. Das klingt nicht nach Märchenstunde, sondern nach geschichtlichem Bericht, Gottes heiligem Wort. Weil er die Siege Jerobeams des Zweiten voraussagte, nach dem eben gelernten Vers, muss er vor dessen Regierungsantritt vor 782 gewirkt haben. Im Unterschied zu anderen Propheten ist ja der Jona kein Wortprophet, sondern ein Tatprophet, ein darstellender Prophet. Wir haben bei ihm keine langen Reden wie bei anderen Propheten, sondern er stellt etwas dar. So, und nun will ich versuchen, in 7 Punkten darüber etwas zu sagen. Erstens, der Jona-Bericht zeigt einen ungehorsamen Frommen. Gibt es sowas auch? passt das zusammen? Fromm und ungehorsam. Die Frommen sind doch alle gehorsam, oder? Der Jona-Bericht zeigt einen ungehorsamen Frommen und dieser Ungehorsam war sogar sehr radikal. Ich lese Jona 1,1-3. Und das Wort des Herrn, das Wort Jahwes, des ewig Seienden, geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai: Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis, gemeint ist wohl Tartessus in Spanien, zu fliehen, weg vom Angesicht Jahwes. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des ewig Seienden. Das ist ja nun wirklich ein ziemlich radikaler Ungehorsam. Und da sind wir ja doch etwas besser, nicht wahr? Das machen wir nicht. Nein, das ist mir gestern nicht in den Sinn gekommen, als ich Richtung Stuttgart-Leonberg fuhr, um dann nach Westen, nach Richtung Karlsruhe zu fahren, dass ich sagte, ich fahre nach Osten. Ich fahre nach Prag oder München und amüsiere mich. Nein, der Gedanke ist mir nicht mal gekommen. Da sind wir schon besser. So radikal ungehorsam, dass wir nun mit Absicht das genaue Gegenteil machen. So sind wir nicht. Wie könnte sich denn unser Ungehorsam, wie könnte der aussehen? Denn wir sind ja nicht immer gehorsam. Sie vielleicht, aber ich nicht. Jedenfalls, unser Ungehorsam könnte so aussehen. Ich gebrauche ein Bild. Nehmen wir mal an, Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Sackbahnhof, wie auch Stuttgart. Wenn man da so rausfährt, da kann es passieren, dass zwei Züge gleichzeitig fahren und der neben ihnen fährt genau parallel, bis eine kleine Abweichung kommt. So eine kleine Abweichung und nochmal eine kleine und eine Kurve. Und auf einmal sind beide Züge auf diametral entgegengesetztem Kurs. Wir sind wohl nicht so, dass wir sagen, nein, Vater, ich mach's Gegenteil. Aber die kleinen Abweichungen, die haben es auch in sich. Und dann kommen größere Kurven und am Ende stehen wir auch nicht viel besser da wie der Jona. Ja, schon aus diesen Bemerkungen hier in Jona 1, Vers 3 kann man eine Menge lernen. Er ging nach Jaffo hinab. Er gab den Fahrpreis, Fahrgeld. In dem blauen Liederbuch haben wir ja auch so manches Lied von Karl Geier. Er starb schon 1955. Er hat wertvolle Jugendfreizeiten gehalten, 1947 und so weiter in Karlsruhe. Und auch Brüderfreizeiten, Geschwisterfreizeiten. Mit ihm diente des Öfteren der Vater des heutigen Bundespräsidenten, nämlich der Ewald Rau, Blaukreuzprediger von Wuppertal. Ein sehr lieber Bruder. Ich erinnere mich mit einem Spaziergang mit ihm im heißen Sommer 1947. Und Karl Geier hat auch über Jona gedient. Ich weiß es von Kassetten her, die wir machten. Und ich erinnere mich, dass er betont hat, wenn du vom Angesicht des Herrn wegläufst, dann geht's aber hinab, 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 dann geht's hinab. Und dann kannst du Fahrgeld bezahlen, das kann dich teuer zu stehen kommen. Dr. Paul Müller, dieser Gottesmann, der in Stuttgart wohnte, der hier auch gedient hat im Rollstuhl, Jahrzehnte im Rollstuhl, Multiple Sklerose, Dr. Paul Müller. Ich habe mit ihm zusammen und für ihn Bücher hergestellt im Paulus Verlag Karl Geier. Bücher für Kranke hat er geschrieben. Du weißt den Weg für mich, sehr wertvolle Andachten. Unter Leiden prägt der Meister und er schrieb das alles aus eigenem Erleben heraus. Er hat auch mal ein Büchlein über Jona geschrieben, das im Hensler Verlag vor Jahrzehnten erschienen ist. Jona, der ungehorsame Prophet. Und Dr. Paul Müller meinte, er habe sein ganzes Vermögen draufgewendet, um das Fahrgeld zusammenzukriegen. Das war ja doch eine weite Tour bis Spanien. Und wenn einer weg will, aus irgendwelchen Gründen, nicht den Willen Gottes tun. Nein, Herr, in dem Punkt nun bitte versteh, da kann ich dir nicht folgen. Das geht gegen meine innersten Wünsche und Interessen und Triebe. Das geht nicht, das geht nicht. Oh, das lässt sich der Mensch etwas kosten. Und dann kann es Umwege geben. Ich fuhr mal nach Bad Salzuflen zum Dienst, Richtung Kassel und dann abbiegen, Ostwestfalenstraße und dann Lemgo und wie das da oben alles heißt. Ich bin ja gebürtig von der Weser. Und dann kam ich da nach Bad Salzuflen. Aber mein lieber Gastgeber sagte, als ich ihm erklärte, wo ich hergefahren bin von Lemgo: Nein, Bruder Schuhmacher, da hättest du doch da und da fahren können, du hättest 5 Minuten gespart. Und ich dachte in meinem Herzen: Ach, wenn ich in meinem Leben keine größeren Umwege mache als 5 Minuten, dann bin ich sehr getrost. Es gibt Umwege, die gehen über Jahre. Also hier macht einer einen gewaltigen Umweg, weil er den Willen Gottes in dem Punkt nicht tun will, weg vom Angesicht des Herrn. Das teure Vergelt hätte er sicher sparen können. Er hätte ja bloß mal lesen brauchen den Psalm 139 und hätte sich fragen dürfen und das Wort Gottes fragen: Kann man das überhaupt, wegfliehen vom Herrn? Kann ich ihm entkommen? Kann ich seiner Hand, seinem Eingreifen, seinem Zugriff, kann ich da wegfliehen? Geht das überhaupt? Und wenn er da mal Psalm 139 gelesen hätte, 7-12, dann hätte er ja da gefunden: Herr, wo soll ich hinfliehen von deinem Angesicht? Nord, Süd, Ost, West, führe ich zum Himmel hinauf, ließ ich mich mit einer Rakete auf den Mond schießen oder durch Selbstmord ins Totenreich? Überall packst du mich, ich kann dir nicht entkommen. Und dann hätte er sich sagen müssen: Ah, dann lassen wir es lieber. Nein, er will weg, er will diesen Weg nicht gehen. Warum? Da werde ich gleich noch etwas dazu sagen. Nun noch etwas zu dem Thema, das viele beschäftigt, das Thema Führung im Leben. Das Thema Führung. Ein lieber Bruder sagte mir mal: Das ist kein Thema, das mich so sehr beunruhigt. Gott hat mir einen Verstand gegeben. Ich kenne sein Wort. Ich habe den Heiligen Geist. Ich kann selber entscheiden. Ja. Wer ständig in Kleinigkeiten um Führung bittet: Herr, was soll ich heute Morgen zuerst machen? Erst in den Supermarkt oder erst Brief schreiben, erst Telefon? Herr, Herr, ich will nichts ohne dich. Das ist eher ein Kindesstadium im Glauben. Paulus will, dass wir Menschen werden, die auch selber unterscheiden können. Und wenn wir allzu sehr um Führung betteln: Herr, lass mich nichts Falsches machen, das klingt ja so fromm, dann könnte es sein, dass der Herr uns innerlich klar macht: Das kannst du selber entscheiden. Du bist so und so lange gläubig. Du kennst mein Wort. Du kennst die Gesinnung Jesu. Das entscheidest du mal jetzt selber. Das gehört zum Erwachsenwerden in Christo. Jedenfalls. Ich denke noch einmal an Bruder Karl Geier. Er war Lehrer von Beruf und war auch ein Lehrer der Gemeinde Gottes. Mit großer Kraft des Zeugnisses. Er wollte nach dem Zweiten Weltkrieg von Darmstadt nach Karlsruhe, aber da stellten sich lauter Hindernisse ihm entgegen und man hat ihm damals gesagt, das ist heute für uns unvorstellbar, vielen herzlichen Dank, das ist heute unvorstellbar. Ja, lieber Herr Geier, wie stellen Sie sich das vor? Sie können doch nicht einfach von Darmstadt nach Karlsruhe ziehen. Das ist eine ganz andere Zone. Das ist französisch besetzte Zone und da unten haben wir amerikanisch oder englisch besetzte Zone. Deutschland war in Zonen der Besatzungsmächte eingeteilt. Und da kann man doch nicht einfach umziehen, Herr Geier, wie stellen Sie sich das vor? Immer wieder bekam er Absagen von den Behörden. Und nun gibt es Leute, die denken, wenn alle Ampeln auf grün stehen: Herr, vielen Dank für deine Führung. Das ist jetzt dein Weg. Alles scheint gut zu gehen. Vielleicht hat auch der Jona so gedacht. Er suchte ein Schiff und er fand ein Schiff nach Spanien. Ach Herr, vielen Dank. So falsch kann mein Weg doch wohl nicht sein, dass du mich jetzt gerade das Schiff finden lässt. Vielen Dank. Hat er so gedacht vielleicht. Karl Geiers erzählte einmal: Ich wollte nach Karlsruhe, nein, geht nicht. Und da habe ich in meinem Inneren gedacht: Was muss der Teufel für ein großes Interesse daran haben, dass ich nicht nach Karlsruhe komme, dass er so viel Hindernisse aufbaut? Aha, also es ist bei der Führung nicht immer so, wenn alle Ampeln rot sind, Herr, das ist wohl nicht dein Wille. Wenn alle Ampeln grün sind, Herr, Herr, danke schön. Sondern es kann auch mal ganz anders sein. Karl Geyer kam nach Karlsruhe, dort wurde die CA dann begründet, dort wurde sein Verlag begründet, christlicher Verlag Karl Geyer, heute heißt er Paulus Verlag. Also so kann es auch gehen mit der Führung. Nun muss ich aber noch etwas sagen, ein bisschen doch zur Ehrenrettung dieses Jona. Warum war er dann so hartnäckig darauf bedacht, nicht nach Ninive zu gehen und Ninive zur Buße zu rufen? Die Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Und da kam dem Jona Folgendes in den Sinn. Wenn ich also nach Ninive gehe, dann soll ich die Leute ja wohl zur Buße rufen und dann könnte es ja passieren, oh weh, die tun Buße und dann könnte es ja passieren, oh weh, dass das Gericht Gottes über Ninive nicht ergeht. Das sagt er ja auch nachher im dritten Kapitel. Denn schließlich handelte es sich ja bei Ninive um die Hauptstadt des assyrischen Feindes, des assyrischen Weltreiches. Das hatte bereits unter Ahab 853 vor Christus das Nordreich Israel bedroht und unter Jehu 841 noch einmal. Und Assyrien war ja wirklich die große Bedrohung und würde ja dann auch Jahrzehnte später, nämlich 721, das Nordreich Israel wegführen. 2. Könige 18, Vers 11. Und so etwas hat er geahnt. So etwas hat Israel geahnt und die Juden. Also da kommt lauter Unheil. Was Besseres könnte uns gar nicht passieren, als dass Ninive in Flammen aufgeht. Und das, oh Gott, du kannst alles von mir verlangen, aber das gebietet mir doch mein Nationalgefühl. Das kann ich nicht machen. Nein, das mache ich nicht. Und nun weiter. Dass der Jona-Bericht zeigt Gottes allmächtige Geschichtslenkung. Man kann vor ihm nicht wegfliehen. Er hat ständig Zugriff. Er hat ständig Zugriff. Jona 1, 4 bis 9. Da warf Jahwe, der ewig Seiende, einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Das sind also keine Monotheisten, das sind Polytheisten, die haben einen ganzen Götterhimmel und der versucht's mit diesem Gott und jener versucht's mit dem anderen Gott, ob er vielleicht helfen kann. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den unteren Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Und ich selber vermute, er hat schön geträumt. Das war der zweite Teil seiner Flucht, denn wohl war ihm ja nicht. Er war ja eigentlich ein Diener Gottes, ein gläubiger Mann und Diener Gottes. Kann es denn einem Diener Gottes wohl sein in seinem Herzen, wenn er so einen radikalen Ungehorsamskurs fährt? Nein, es war ihm nicht wohl in seiner Haut. Und da legt er sich hin und schläft und hat vielleicht sich an bessere Zeiten erinnert, wo er in Harmonie war mit seinem Gott, bis plötzlich er unsanft geweckt wird. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so dass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen, kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Was ist dein Land? Von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den ewig Seienden, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Wer das Jona-Buch liest, dem fällt auf, es geht alles nach göttlicher Bestimmung und Bestellung. Gott bestimmt einen Wind, einen Sturm, der ist plötzlich da. Im Neuen Testament haben wir die Sturmstillung Jesu. Jesus kann Stürme stillen, auch in unserem eigenen Herzen. Auch das Völkermeer wird ja verglichen mit einem Meer, das, worauf Stürme toben. Der Herr bestellt einen Fisch. Kapitel 2, einen großen sogar, 2 Vers 1, und er befahl dem Fisch und der spie Jona aus, 2 Vers 11, und dann auch im 4. Kapitel geht alles nach Bestellung und Bestimmung, 4 Vers 6, da bestellte Jahwe Gott einen Rizinus, eine schnell wachsende Staude. Im nächsten Vers bestellte er einen Wurm, damit diese Rizinusstaude wieder in sich zusammenfällt. Und er bestellt auch noch einen sengenden Ostwind. Ja, alles geht nach göttlicher Bestimmung, alles geht nach göttlicher Bestellung. Man kann ihm nicht entkommen. Drittens, der Jona-Bericht zeigt Gottes Zurechtbringung durch Gericht. Gott ist ja auf Zurechtbringung bedacht, aber die Wege, uns zurechtzubringen, können ja sehr hart sein. Also ich nehme mal an, das darf ich wohl annehmen, was der Jona erlebt hat, das wird keiner von uns erleben. Es sind ja auch keine Walfänger unter uns, die könnten vielleicht ja mal verschlungen werden von einem großen Tier. Wir werden nicht erleben, was Jona erlebte. Wir werden nicht erleben, was Jesus am Kreuz erlebte, äußerlich materiell mit Nägeln durchbohrt. Das alles wird wohl an uns nicht kommen. Aber es gibt andere Dinge, die auch nicht immer so leicht sind, die Gott an uns herankommen lässt. Und manche haben wirklich viel Schweres, Notvolles zu ertragen. 1, 15 und 16. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten, und die Männer fürchteten Jahwe mit großer Furcht, und sie brachten dem Jahwe Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Und der Herr bestellt auch noch einen großen Fisch, Jona zu verschlingen, und Jona war 3 Tage und eine Nacht im Bauch des Fisches. Das sind harte Führungen. Aber lassen Sie mich zunächst noch ein Wort sagen zu dem Thema Glaubwürdigkeit des Zeugnisses. Durch das Los bekommen die Leute heraus, der Schuldige, dass es uns so ergeht mit dem Sturm, das ist dieser Fremdling. Was bist du überhaupt für einer? Woher kommst du? Wer bist du? Was für ein Volk? Ich bin ein Hebräer und ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Ja. Ist ja schön, wenn ein Christ Zeugnis gibt, ich gehöre meinem Herrn. Oder ein Jude, ein Israeli, ich bin ein Hebräer und ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels. Ist ja schön, wenn einer Zeugnis gibt, wem er gehört. Aber es gibt glaubwürdige und unglaubwürdige Zeugnisse. Dieser Jona ist ja nun schließlich nicht auf Gehorsamskurs, sondern auf radikalem Ungehorsamskurs. Und dann sich hinstellen und sagen, ich fürchte den Herrn. So. Fehlt nur noch, dass er eine Evangelisationsansprache hält und sagt, nun bekehrt euch alle zu dem Gott und dient ihm, wie ich es tue. Dieser Mann ist doch im radikalen Ungehorsam. Ihr Lieben, wir alle machen Fehler. Auch Verkündiger machen ständig Fehler. Verlangen Sie bitte von keinem Prediger, Pfarrer, Verkündiger, dass er fehlerlos sei. Aber es gibt für uns alle Grenzen der Glaubwürdigkeit. Man sagt ja auch von Politikern manchmal, wenn die vor der Wahl das sagen, immer wieder betonen und nach der Wahl haben sie es vergessen, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Und dann ist das nicht mehr glaubwürdig. Das gilt erst recht für Christen, wir sollen glaubwürdige Zeugen sein. Fehler machen wir alle, Niederlagen kommen vor. Dass Wandel und Wort nicht übereinstimmen, verlange von keinem, dass das hundertprozentig klappt. Aber es gibt da irgendwo eine Grenze, nicht wahr? Wenn das ganze Leben einen völlig anderen Kurs fährt, dann bin ich ein schlechter Verkündiger, ein schlechter Zeuge. Sei es Prediger, sei es der Einzelne, der Zeugnis gibt. Irgendwo stellt sich die Frage der Glaubwürdigkeit. Und nun also Punkt 3 war, Gottes Zurechtbringung durch Gericht. Weg hat er aller Wegen, an Mitteln fehlt's ihm nicht. Seine Gerichte sind weder sinnlos, noch zwecklos, noch endlos. Der Wurf ins Meer hat von jeher die Fantasie der Zeichner beflügelt. Ich komme einmal jährlich nach Nürnberg in die Schonhofer Straße, Liebenzeller Mission, und da gab es einen nun schon älteren Bruder, der hatte die Gabe zu zeichnen, und wenn da ein Schuhmacher kam, wurde ein großes Plakat auf Karton gemalt, Bibeltage von einem Schuhmacher, da war auch mal der Jona, Und da hat er auch so einen Fisch dahin gemalt. Ich habe es zu Hause als Erinnerung aufgehoben. Immer wieder finden wir diesen Fisch gezeichnet. Der wäre ganz stolz, wenn er es wüsste, wie oft man ihn schon gemalt hat. Das ist natürlich auch der Punkt, wo dann die Spötter kommen und sagen, also das ist doch wirklich ein Märchenbuch. Vom menschlichen Denken aus kann ich das sogar verstehen, dass man sagt, sowas gibt's doch nicht, sowas gibt's doch nicht. Aber das ist eben das Denken des natürlichen Menschen und nicht das Denken des biblischen Glaubensgehorsams. Ich glaube, es war der Theologe Walter Künneth, der mal gesagt hat, wir haben es in der Bibel nicht mit diesem Wunder zu tun und mit jenem Wunder, sondern alles zusammen ist ein einziges Wunder. Und ich habe für die nächste Ausgabe von Gnade und Herrlichkeit, Heft 6 wird in diesen Tagen ausgeliefert. Da habe ich auch einige wertvolle Ausführungen von dem Professor Bettex hineingenommen an den Anfang. Bettex hat sich auch um das Jahr 1900 herum, er war ja ein Professor, der die Bibel gut kannte und auch Naturwissenschaft, im Gegensatz zu E.F. Ströter, der in Deutschland geboren und in der Schweiz verstorben ist, ist Professor Bettex in der Schweiz geboren und in Deutschland verstorben. Er war Studienrat in Schottland und auch in Stuttgart. Und um 1900 herum erschienen wertvolle Bücher, auch ein kleines Büchlein, Das Wunder. Und da hat er sich so seine Gedanken gemacht, ganz einfache Gedanken. Kann vielleicht ein Uhrmacher die Zeiger der Uhr auch rückwärts drehen? Kann er sie stillstellen? Kann er sie rückwärts bewegen? Das wäre doch ein seltsamer Uhrmacher, der das nicht könnte. Kann der Schöpfer des Alls in seine Schöpfung eingreifen, wie und wo er will? Das sind interessante Gedanken von Professor Bettex in Heft 6 dieses Jahres von Gnade und Herrlichkeit. Also, ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Ich könnte Ihnen da eine längere Geschichte vorlesen. Dr. Paul Müller, sein Buch, das vor Jahrzehnten bei Hensler erschienen ist, Jona, der ungehorsame Prophet, da berichtet er auch einen Fall, dass ähnliche Begebenheiten es durchaus auch in unserer Zeit gegeben hat. Wir bedürfen dessen nicht, um der Bibel zu glauben, aber es ist ein Entgegenkommen, eine Hilfestellung, zu sehen, dass Ähnliches auch heute passiert. Da berichtet er eine Geschichte von einem Matrosen, die wollten Wale harpunieren und ein Tier wurde angeschossen und ganz wütend, das Boot kenterte, der Matrose fiel ins Wasser und wo landete er? Im Bauch des Wales, wo lauter halbtote Gegenstände in dem Brei und der stickigen Luft um ihn herum schwammen, halbtote Gegenstände oder was zum Teil auf seine Bewegungen reagierte. Er wollte die glatten, elastischen Wände hinauf und herauskommen, es gelang ihm nicht, er versank in Ohnmacht. Nach einiger Zeit gelang es dann dem wartenden Schiff, das Tier zu töten, und man konnte den Matrosen herausholen, er war ohnmächtig, lebte aber noch, und als er zu sich kam, war er zunächst mal wahnsinnig, aber später wurde er wieder normal. Also ähnliche Dinge gab es schon. Dr. Paul Müller hat auch darauf hingewiesen, 3 Tage und 3 Nächte müssen nach hebräischem Sprachgebrauch nicht 42 Stunden sein. Also es wäre wohl falsch, wenn wir jetzt anfangen, das machen nämlich manche so, 1. Tag, 2. Tag, 3. Tag, 1. Nacht, 2. Nacht, 3. Nacht, der Herr Jesus sagt ja, dass wie der Jona, so er 3 Tage und 3 Nächten im Herzen der Erde sein wird. Aber wir müssen nach hebräischem Sprachgebrauch, sagt Dr. Paul Müller, den Ausdruck 3 Tage und 3 Nächte, damit ist gemeint Tag und Nacht, ist das, was wir ein 24-Stunden-Tag nennen. Der mittlere muss ein ganzer 24-Stunden-Tag gewesen sein, dagegen kann der erste und dritte Zeitraum nur angebrochen sein. Jeder angebrochene Zeitraum, genannt Tag und Nacht, muss als Ganzes gezählt werden. Da muss zwar der mittlere der Zeiträume 24 Stunden betragen, dagegen kann der erste und dritte nur angebrochen gewesen sein. Bei Christus dauerte die Zeit von Karfreitag 15 Uhr bis Ostersonntag 6 Uhr auch nicht 72, sondern 39 Stunden. Ich weiß, dass es da Brüder gibt, die sich dagegen aufwärmen. Nein, 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 und der Herr Jesus ist nicht am Freitag gestorben, der ist am Donnerstag gestorben. Ich verstehe nicht, warum man sich da so ereifert. Und ich bleibe dabei, am dritten Tage auferstanden. Und wenn der Herr Jesus von diesen 3 Tagen und 3 Nächten spricht, dann bedeutet das trotzdem, er ist am dritten Tage auferstanden. Also ich kann diese Gedanken von Dr. Paul Müller übernehmen. Ich überlasse es jedem Einzelnen, ob er das übernehmen will. Sie dürfen ja anders denken, wir haben ja hier keinen Meinungsterror. Aber ich würde sagen, es lohnt nicht, dass wir nun erbittert streiten. Die sagen, Freitag ist er gestorben, das sind ja ungläubige Menschen. Donnerstag, 3 Tage, 3 Nächte, also bitte nicht. Das ist doch kindlich und dumm, über sowas sich zu ereifern. Viertens, mitten im Gericht erwacht Jonas Glaube und Hoffnung. Das ist das, was ich nennen möchte, das größere Wunder. Das ist ja schon ein Wunder, dass Gott so etwas übersteht. Ich habe mich mal gefragt, ist vielleicht der Jona im Bauch des Fisches auch mal gestorben und dann wieder auferweckt worden? Denn er spricht ja immerhin vom Scheol, wie im Totenreich. Scheol, Hades, hat er sich dort gefühlt. Aber das ist nicht mehr als eine Vermutung. Es steht nicht im Text, dass er gestorben ist. Jedenfalls das größere Wunder ist etwas anderes, nämlich dass er in einer aussichtslosen Lage, menschlich verzweifelt, unmöglich, da kommt keiner wieder raus, wie soll ich da wieder rauskommen, dass er in einer solchen Lage plötzlich glauben kann, Hoffnung fassen kann. Es ist nicht alles aus mit mir. Das finde ich das größere Wunder. Jona 2 ab Vers 2, dieses Gebet im Bauch des großen Seetieres. Und Jona betete zum Ewigseienden, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zu Jahwe und er antwortete mir. Ähnliches hatten wir ja gestern bei Habakuk. Er ruft, er klagt, der Herr antwortet. Aus dem Schoß des Totenreichs, Scheol, schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere. Strömung umgab mich, alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Punkt. Nein, es geht weiter. Jetzt kommt das Wunder. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Das dennoch des Glaubens in einer unmöglichen Lage kann er auf einmal glauben. Das ist ja nicht das Ende. Ich komme ja wieder raus. Du lässt mich ja nicht. Und ich werde deinen Tempel wieder schauen. Wasser umfingen mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf. Jahwe, mein Gott. Betet er im Fischbauch, gleichsam die Zukunft im Glauben vorwegnehmend. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an Jahwe und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen, bei Jahwe ist Rettung. Und Jahwe befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Das ist das größere Wunder, das ist etwas Einmaliges. Wir dürfen ja Ähnliches in kleinerem Maßstab sicher auch erfahren, vielleicht hast du es schon erfahren, dass wir in einer Lage, die eigentlich aussichtslos ist, wo wir jammern, wo wir klagen, wo wir verzweifeln möchten, Herr, so geht's doch nicht, auf einmal wieder danken können, auf einmal wieder Hoffnung haben, auf einmal wieder Mut haben. Das ist etwas Wunderbares. Und das dürfen wir wirklich aus der Bibel, schon aus dem Alten Testament entnehmen. Sag niemals, alles ist aus. Sag niemals, alles ist aus. Wir haben ja im Alten Testament im Anschluss an Jeremia die Klagelieder Jeremia. Und das Schönste finde ich im mittleren Kapitel in Klagelieder 3. Der überragt ja auch die anderen Kapitel, indem er 66 Verse hat und alle anderen haben nur 22 Verse, was mit der Zahl der hebräischen Konsonanten zusammenhängt. Klagelieder 1 und 2, 22 Verse je. Klagelieder 3, 66 Verse. Klagelieder 4 und 5, 22 Verse. Das mittlere Kapitel ist also herausgehoben und da steht das Köstlichste. Das Buch der Klagelieder ist ja ein Buch voller Bitterkeiten. Kapitel 1 und 2 und 4 und 5, aber in der Mitte, wie bei einer Frucht, eine süße Frucht mit bitterer Schale, sowas gibt es ja, so haben wir das Süßeste in der Mitte. In Kapitel 3, und da haben wir ja die wunderbaren Worte, die Luther so übersetzt hat: Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Klagelieder 3, 31. Denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnaden erweise, der nicht von Herzen, nicht aus seinem Herzen heraus plagt und betrübt er die Menschenkinder. Inmitten der Klage, in jener Lage, als Nebukadnezar über Jerusalem gekommen war, ist auf einmal da ein Blick in Gottes Herz. Und so ist es etwas Wunderbares, um das Dennoch des Glaubens hier in Jona 2, Vers 5. Ich bleibe hier nicht. Plötzlich kommt es in sein Herz. Und das kann es auch in unserem Leben geben, dass der Herr es uns schenkt. Da mag die äußere Situation zunächst unverändert sein. Und dass wir auf einmal im Herzen lebendige Hoffnung haben. Herr, du hast einen Weg für mich und dafür danke ich dir und lobe dich. Wohl uns, wenn wir derartiges erleben dürfen. Fünftens, der Jona-Bericht als Abbild auf Christus und Israel. Da hat der Herr Jesus sich also in Parallele gesetzt, beziehungsweise den Jona als ein Typus, Vorbild, Abbild, Schattenriss gesehen für das, was er selber erlebt in seinem Sterben und der Zeit bis zu seiner Auferstehung. Matthäus 12, 38 bis 41. Da antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Ein Hinweis auf sein Sterben und seine Auferstehung. Jona fühlte sich wie im Scheol, wie im Totenreich. Jesus war es wirklich, aber er konnte nicht gehalten werden. Er konnte nicht gehalten werden. Apostelgeschichte 2, 24. Aus mindestens 2 Gründen konnte Jesus nicht im Tode bleiben. Karl Geyer hat gesagt, kurz nach dem Krieg, als man unter Hunger noch zu leiden hatte und auch im Winter gefroren hat, es gab wenig Heizmaterial, da könnte ja jemand auf den Gedanken kommen: Ach, da hinten ist ein Gefängnis. Ja, vielleicht sind doch die Zellen ein klein wenig geheizt, sodass ich nicht so friere wie zu Hause. Ich gehe mal zum Pförtner. Guten Tag, haben Sie hier noch für die nächsten 4 Monate eventuell eine Zelle für mich? Ja, wo ist Ihr richterliches Urteil? Was haben Sie verbrochen? Ja, ich habe nichts verbrochen. Ja, dann können Sie doch hier nicht sich 4 Monate aufhalten, bei uns im Gefängnis. Und so sagte Karl Geyer, gegen Christus lag kein Katakrima vor. Katakrima, Verurteilung, Urteil, negatives Urteil von Gott her, Verdammungsurteil. Ein Wort, das 2-mal in Römer 5 vorkommt und 1-mal in Römer 8, Vers 1. Katakrima, ablehnendes Urteil von Gott. Verdammung, Verurteilung. Jesus hat nie gesündigt, es lag keine Verurteilung vor, also hatte der Tod überhaupt kein Recht über ihn. Und auch aus einem anderen Grunde konnte Jesus nicht vom Tode gehalten werden. Er hat in Gehorsam des Sohnes den Willen des Vaters erfüllt, in Liebe hat er den Weg auf sich genommen, aus Liebe zu uns. Können Sie sich vorstellen, als er nun am Tiefpunkt angekommen war, dass der Vater etwa sagte: Ja nun, da sieh nun mal selber zu, du hast ja nicht anders gewollt. Unmöglich. Jesus würde sagen: Wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern zu helfen wisst, wenn eine junge Mutter ihr Kind, das da im Wagen herumklettert und dann versehentlich auf die Straße fällt, die sagt doch nicht: Nun sieh mal zu, du bist selber schuld, sondern die hebt es sofort auf, wenn schon ihr, die ihr böse seid, so handelt, wie viel mehr der Vater im Himmel. Es war völlig unmöglich, dass der Vater ihn da im Stich gelassen hätte. Das, was Jona erlebt, ist aber auch ein Abbild auf Israel. Und nun möchte ich Ihnen etwas vorlesen von Shalom Ben-Gurion, ein jüdischer Freund, der vor einigen Jahren gestorben ist. Shalom Ben-Gurion, Schüler von Martin Buber und seinerzeit Leiter des Reformflügels der Synagoge in Israel, der vorher in München gelebt hatte, als Fritz Rosenthal. Also Shalom Ben-Gurion war schon ein gelehrter Mann und wir spüren es, wie er schreiben kann. Er zieht interessante Parallelen aus dem Leben des Jona zu dem Volk der Juden. Seinerzeit gab es ein Buch, Die Antwort des Jona, wahrscheinlich längst vergriffen, 1966 in Hamburg erschienen. Also Shalom Ben-Gurion schreibt unter anderem, das erste Kapitel Jona gibt in unüberbietbarer Knappheit den Typus jüdischen Geschichtsschicksals, wie es sich immer wiederholt. Jona, der Jude, steht unter dem Auftrag seines Gottes, wieder die Bosheit der Welt als Gottes Zeuge aufzutreten, denn Jona Yisrael steht in der Berit. Berit heißt Bund. Im unkündbaren Bunde mit Gott und ist als Gottes Bundeskontrahent auf diesen Bund verpflichtet und von den Vätern her über den Sinai auf Weltzeit Gottes Mitverschworener, ob er nun will oder nicht. Er will nicht. Und es ist menschlich gesehen nur zu verständlich, dass er dies nicht will. Denn es ist ein hartes und undankbares Amt, als Gottes Zeuge und Dolmetsch mitten in die Welt hineingestellt zu sein, die zwar um Gottes Wort in einem intellektuellen Sinne weiß, aber es in einem existenziellen Sinne je und je verdrängt. Die Flucht in den Schlaf, schreibt er, ist die zweite Phase der Flucht vor Gott. Der Kapitän tritt an den Schläfer heran. Was schläfst du? Steh auf! Die Umwelt fühlt sich bedroht durch den Seesturm, der hier für alles stehen mag, was die Völker wirklich oder vermeintlich bedroht. Gibt es das auch in der Gegenwart? Dinge, die die Völker wirklich oder vermeintlich bedroht? Bush sprach von der Achse des Bösen. Wir hatten diesen Irakkrieg und man fragt sich, wie geht es weiter? Kommt etwa Syrien noch dran oder Iran oder Nordkorea oder was? Da sind doch dunkle Wolken immer wieder über der Völkerwelt zurzeit, abgesehen von all den anderen Nöten wie Flüchtlingsströme und Hunger und. Die Umwelt fühlt sich bedroht durch den Seesturm, der hier für alles stehen mag, was die Völker wirklich oder vermeintlich bedroht, und sie suchen nach einem Schuldigen und werfen das los und es fällt auf Jona. Es fällt immer und immer wieder auf Jona Yisrael. Ist er am Seesturm schuldig? Sind etwa die Juden schuld an den Unruhen in der Völkerwelt? Gibt es da Zusammenhänge? Und da staune ich über die Antwort, die ein Jude, Shalom Ben-Gurion, hier gibt. Ich staune wirklich. Denn normalerweise würden wir doch erwarten, dass ein Jude sagt, nein, das ist doch die Nazi-Propaganda des Hitler, die Juden sind an allem schuld. Nein, das sind doch die Hasstiraden derer, die uns hassen. Wir sind an überhaupt gar nichts schuld. So schreibt er nicht. Ist Jona Yisrael am Seesturm schuldig? Ja und nein. Nein, wenn man die Geschichte und die Natur nur von einer unteren Perspektive aus sieht. Ja, wenn man die Gottesherrschaft über Natur und Geschichte im prophetischen Verständnis erfährt und die Gründe hinter den Ursachen aufzuspüren geneigt ist. Mit dem sicheren Instinkt der Angst spüren die Völker, dass dieser Schläfer Jona Yisrael hinter dem Sturm steht, der sie bedroht, und werfen das Los, um ihn als den Schuldigen in Anführungszeichen zu entlarven. Und nun tut der Kapitän und seine Gefolgschaft das, was die Völker in der fast 2000-jährigen Diaspora-Geschichte Israels immer wieder taten. Sie fragen den Juden auf seine Existenz hin. Sag uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du? Von welchem Volk bist du? Sie spüren mit dem Instinkt der Angst, dass ihre Gefährdung und seine Existenz in einer unauflösbaren Korrelation zueinander stehen. Also der Jude Shalom Ben-Gurion sagt, es besteht fürwahr ein Zusammenhang zwischen den Stürmen, die je und je in der Völkerwelt sind, und Israel. War da vielleicht auch ein Zusammenhang zwischen Irakkrieg und Israel? Also solche Zusammenhänge, die gibt es. Und dass der Jude Shalom Ben-Gurion das nicht einfach leugnet, das finde ich großartig. Sechstens und siebtens lassen Sie mich noch kurz zum Schluss nennen. Sechstens, eine äußerst erfolgreiche Mission. Wenn wir denken, wie Missionare und Missionarinnen sich abplagen auf dem Missionsfeld, wenn Sie mal in Gnade und Herrlichkeit vor ein paar Jahren gelesen haben, was unser Bruder Menzel, der jetzt in Thüringen lebt, der jahrzehntelang in Japan war, als Missionar der Liebenzeller Mission, der aber auch unsere Brüder Karl Geier und Adolf Heller kennenlernte als Konditor in Stuttgart. Wenn Sie mal gelesen haben, wie er da sich Mühe gab, Trepp auf, Trepp auf, ein Jahrzehnt dauerte es, und dann bildete sich allerdings eine kleine Gemeinde. Der Herr ließ ihn nicht ganz ohne Frucht seiner Arbeit. Und wenn die dann so etwas erleben dürften, das Herz würde in Sprüngen gehen. 3:1-6. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Zum zweiten Mal. Ich habe für das nächste Jahr schon ein bisschen vorgearbeitet, für die Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit, für die Hefte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich habe es auf Computer übertragen und da habe ich auch schon den Artikel von Adolf Heller, das Gesetz vom Zweiten oder Dritten, das er mal vor circa 50 Jahren wohl geschrieben hat. Darin macht Bruder Adolf Heller klar, dass Gott in vielen Fällen erst zum zweiten Mal seine Ziele erreicht oder gar auch zum dritten Mal. Also Gott geht so manches am Anfang daneben, wie ja auch hier mit seinem Jona. Der soll predigen in Nineveh. Nein, er macht es nicht. Gott geht so vieles beim ersten Mal daneben. Gesetz vom zweiten oder dritten, das ist ein längerer Aufsatz, der nächstes Jahr erscheint, verteilt auf 3 Hefte, weil es ein längerer Aufsatz ist. Und da zeigt Bruder Heller an fast 20 Beispielen, wie Gott beim ersten Mal seine Ziele nicht erreicht. Alter Mensch, neuer Mensch, alter Bund, neuer Bund. Erster Kosmos, zweiter Kosmos, dritter Kosmos, da gelingt es ihm erst beim dritten Mal. Tja, also liebe Hausfrau, wenn der Braten anbrennt oder etwas nicht gelingt in der Küche, sei getrost, Gott gelingt auch nicht alles beim ersten Mal. Lieber Bruder, lieber Mann, der du im Büro einen Brief schreibst oder etwas und der Brief wird nichts, Papierkorb, fang nochmal an. Das habe ich auch oft gemacht in meinem Beruf. Ja, nun muss ich aber doch noch etwas dazu sagen. Wieso gelingt denn unserem Gott nicht alles beim ersten Mal? Er ist doch der Allmächtige. Er ist doch der Alleinweise, wie Paulus ihn nennt. Und warum geht ihm so manches daneben? Ist doch unmöglicher Gedanke. Weil Gott Geschöpfe mitwirken lässt. Weil Gott uns mitwirken lässt. Deshalb geht so vieles zunächst erleben. Und das will er so haben, als Demonstration, damit wir erkennen, wer wir sind. Damit Menschen und Engel erkennen, du allein, Herr, du allein, du musst es sein. Mein eigenes Bemühen, das geht ja alles daneben. Also das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal an Jona. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, rufe die Botschaft auf, die ich dir sagen werde. Das war also eine große Stadt, 3 Tage zu durchwandern. Er geht hinein in die Stadt, er ruft, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Gnadenfrist. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch. Also sie tun Buße vom Obersten bis zum Untersten, sogar das Vieh wird mit einbezogen in die Buße. Jona 3:1-6. Ach, was würden Missionare sich freuen, wenn sie auch nur Ähnliches erleben dürften. Und weil das so ist, verschont Gott Ninive. 3:10, Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und tat es nicht. Ninive wurde verschont, nicht für immer. Es wurde dann doch zerstört im Jahre 612, aber von 782 bis 612 sind circa 170 Jahre. Ein Aufschub des Gerichts um 170 Jahre, nun, das ist ja auch schon was. Und so wird Ninive zuerst verschont. siebter und letzter Punkt, der Jona-Bericht als Bericht von frommer Hartherzigkeit und göttlichem Erbarmen. Ich würde ja eigentlich vermuten, dass es nun in Jona 4 folgendermaßen weitergeht. Und Jona erhob seine Stimme zu Jahwe und sprach: Ich preise dich, Jahwe, von ganzem Herzen. Du bist ein gütiger und barmherziger Gott. Du handelst nicht nach unseren Sünden. Preis und Dank sei dir. Steht das da? Nö, das klingt ganz anders. Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig, und er betete zum Herrn und sagte: Ach, Jahwe, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Lande war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Mit anderen Worten, das habe ich mir ja gleich gedacht. Das habe ich mir ja gleich gedacht. Du bist barmherzig, und dann kommt das Gericht nicht, und Jona geht, Ninive geht nicht in Flammen auf, wie ich es mir schon vorgestellt hatte in meiner Fantasie. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Ja, wenn Gott gnädig und barmherzig mit uns umgeht, das haben wir ja alle gerne. Aber manche haben was dagegen, dass Gott auch mit anderen gnädig und barmherzig umgeht, wie die Pharisäer in den Tagen Jesu, wenn er sich der Zöllner und Sünder annimmt, wie später Israel, als Paulus die Heidenwelt missionierte. Und die sollen einfach so die gleiche Gnade kriegen wie wir. Ja. Wir merken in Kapitel 4, dieser Mann, der hat viel hinter sich, der ist ganz schön durcheinander, und Gott geht barmherzig mit ihm um. Da hat er eine so große und gewaltige Rettung erlebt. Aus aussichtsloser Lage kommt er aus dem Fischbauch wieder heraus, und nun stolpert er über Kleinigkeiten und sagt: Ach ja, ich möchte nicht mehr leben, ach ja, ich möchte nicht mehr leben. Der Mann ist ganz schön durcheinander. Wir wollen es ihm nicht übel nehmen bei dem, was er erlebt hat. Nun, Jahwe, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Jahwe sprach: Ist es recht, dass du zornig bist? Und dann muss er eine Lektion lernen. Da ist ja eine große Hitze. Und dann ist man froh, wenn da ein schattenspendender Strauch schnell aufwächst, der Rizinus. Und er freut sich, der spendet mir Schatten, dass ich nicht diese Hitze erleiden muss, wie Karlsruhe in diesem August, 40,2 Grad. Und nun, am nächsten Tag bestellt Gott einen Wurm, dass dieses Gewächs wieder in sich zusammenfällt. Und Gott bestellt einen heißen Ostwind mit 40 Grad oder mehr, ich weiß es nicht genau. Und der sticht den Jona. Ach, Herr, ich möchte nicht mehr weiterleben, sagt er wieder. Er wünschte, dass seine Seele stürbe. Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und nun kommen wir zum Schluss des Jona-Buches. Und am Ende des Jona-Buches haben wir Gottes Erbarmen. Haben wir Gottes Erbarmen mit einer heidnischen Stadt, mit den Kindern und mit dem Vieh. Gottes Erbarmen mit einer heidnischen Stadt. Gott sprach zu Jona: Ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte: Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und Jahwe sprach: Du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken, und eine Menge Vieh. Vor Monaten sprach ich irgendwo über Jona, und ich fragte einen der Brüder, die da saßen: Lieber Bruder, sag mir doch mal bitte, wie heißt das letzte Wort in Jona? Das wusste er nicht. Das letzte Wort heißt Vieh. Ich hatte diesen Bruder deswegen gefragt, er war nämlich Viehhändler gewesen in seinem Beruf. Das letzte Wort ist Vieh. Und wenn hier die Zahl von 120.000 Menschen steht, dann habe ich einem Kommentar entnommen: Damit sind wohl die Kinder bis 6 oder 7 Jahre gemeint, die nicht unterscheiden können, noch nicht so richtig zwischen ihrer Rechten und Linken, wo die Mutter sagt: Wenn die Tante Anna heute kommt, der gibst du die rechte Hand, nicht die linke. Für unsaubere Dinge ist die Linke zuständig, für Handgebende Tante Anna ist die rechte Hand. Bitte merkt ihr's. 120.000 Kinder, sodass man schätzt, die Stadt könne ja insgesamt 600.000 Einwohner gehabt haben. Gott hat Erbarmen mit einer heidnischen Stadt. Gott hat Erbarmen mit Bagdad. Gott hat Erbarmen mit irgendeiner Stadt, Moskau oder was es sei. Er hat nicht nur Erbarmen mit seinen Erwählten, sondern auch mit den anderen. Dem Johannes Rau gefällt so sehr ein Spruch von Karl Barth. Das hat er zweimal in Büchern geschrieben. Der Karl Barth wurde mal gefragt, Herr Professor, werden wir droben unsere Lieben wiedersehen? Und die Antwort von Karl Barth lautete, ja, aber die anderen auch. Ja, aber die anderen auch. Also freu dich nicht so auf einen Privathimmel der Seligen, du hast Aufgaben, da sind noch andere. Und so sehen wir hier am Schluss von Jona, Gott ist nicht ein Gott, der sich nur seiner Erstlinge freut. Wir dürfen ja so viel danken und loben, wenn wir zu seiner Erstlingsgemeinde gehören dürfen, aber sein Erbarmen gilt allen Menschen. Steht das in Römer 11 oder nicht? Er hat alle in den Ungehorsam beschlossen, auf dass er sich aller erbarme. Darüber gab es auch mal eine kostbare Predigt von Karl Barth, vor Jahrzehnten abgedruckt in Gnade und Herrlichkeit. Gott hat Erbarmen mit allen. Was Gerichte und Züchtigungen beileibe nicht ausschließt, aber er hat Erbarmen mit allen, er hat Erbarmen mit einer heidnischen Stadt, er hat Erbarmen mit den Kindern, er hat Erbarmen mit dem Vieh, mit dem wir Menschen oft in einer schrecklichen Weise umgehen, mit großer Sünde. Sein Erbarmen ist das letzte Wort und wir wollen uns vom Herrn es auch schenken lassen, Menschen der Barmherzigkeit zu werden. Amen. Wir beten. Vater, wir danken dir auch für all das Köstliche, was wir im Jona-Buch finden dürfen. Lass es auch in unser Leben hineinreichen und wirken, dass wir nicht Menschen sind, die vor dir zu fliehen suchen, weil uns irgendeine Führung nicht gefällt. Lass uns Menschen der Barmherzigkeit sein und auch Liebe haben zu den Übrigen und nicht nur zu den Frommen. Du liebst alle, dafür danken wir dir. Und wir danken dir besonders, dass wir niemals sagen müssen, es ist alles aus. Du hast Auswege aus Sheol, Hades, Totenreich. Du hast Auswege aus jeder Notlage. Und schenk es uns auch immer wieder zu erleben, was Jona erlebte. Mitten in einer Not plötzlich danken, plötzlich vertrauen, plötzlich dich loben können. Das kannst du bewirken. Wir selber schaffen es nicht. So geh du weiter mit uns auch in den Tagen dieser prophetischen Woche und segne und behüte uns alle. Amen. Amen.